Ja, Gott wirkt oft durch Menschen, trotz ihren Unzulänglichkeiten, kann ja schon mal ein Trost sein, und sogar trotz gewisser Vorbehalte, die sie gegenüber Gott haben. Der Jona war so ein Mensch. Und der Jona nimmt eine besondere Stellung ein unter den Propheten. Der Jona zeigt etwas ganz, ganz Geniales. Nämlich, Gott, die Beziehung zu Gott mag einiges aushalten. Man muss nicht gerade Angst haben, wenn es mal irgendwann ein bisschen nicht so ideal ist. In diesem Buch wird uns auch ein einzigartiger Blick ins Herz von Gott gezeigt. Die Geschichte um den eigenwilligen Propheten hat so viel Tiefgang. Vielleicht hat man so viel Tiefgang wie da das Bild, oder? Da die Tiefe aber zeigt. Ich finde, das ist so ein cooles Bild. Da oben Schiffli, oder? Und da blubbert der Prophet ab, da kommt der grosse. Ja, auf dem Leier sieht man es vielleicht fast noch besser. Da kommt der grosse Fisch rauf. Und die Geschichte fängt mit diesem Wort an. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Und mit dieser Eröffnung sind wir jetzt mit drin in einer Prophetengeschichte. Eigentlich ohne Erklärungen, ohne irgendeine Vorrede, mit drin, ein Kaltstart, sagt man dem. Noch bevor uns der Jona irgendwie bekannt gemacht wird, ja, wer ist denn der gute Herr und so, und Zeug und Sachen, kommt Gottes Wort des Herrn geschah, oder, zu dem Prophet. Aber ich möchte jetzt doch mal eine Frage stellen, wer ist der Jona eigentlich gewesen? Der Jona hat zur Zeit gelebt, wo das Königreich Israel in das Nord- und das Südreich geteilt war. Und er war im Nordreich daheim gewesen, wo der König Jerobeam der zweite Herrscher war. Hat etwa 790 vor Christus hat er seinen Dienst angefangen. Und in dieser Zeit ist es ziemlich übel zu und her gegangen im Nordreich. Es war eine ganz gottlose Zeit gewesen. Im Königshaus und im ganzen Land hat man den Götz Baal angebetet und verehrt. Die Reichen haben die Armen unterdrückt. Wir haben ja sonst schon genug zu leiden gehabt, die Armen, aber die Reichen haben sie noch unterdrückt. Es war eine ganz schreckliche Zeit gewesen. Dementsprechend haben viele Propheten recht viel Arbeit gehabt. Die mussten Missstände anprangern im Land. Nur ein Prophet ist aus der Reihe getanzt. Dürfen dreimal raten, wer? Der Jona. Im 2. Könige 14, Vers 25, dort steht, dass der Jona eine Prophezeiung gegeben hat, dass Israel das verlorene Gebiet wieder überkommt. Und genau so ist es passiert. Unter dem Jerobeam II., trotz dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit. Ich meine, alle anderen Propheten haben Unheil im Land prophezeit, aber unser Jona, der hat den Auftrag gehabt, Heil zu prophezeien. Es ist erstaunlich, ob auch das zu Spannungen geführt hat unter den Propheten. Nein, wahrscheinlich nicht. Die haben schon gewusst, dass es Gott ist. Dann ist auch spannend, der Name Jona ist das hebräische Wort für Taube. Taube. Und Taube ist ja seit der Noah-Geschichte das Zeichen für Rettung und dass der Zorn von Gott weg ist. Und dazu ist ja Taube im Alten Testament das Opfertier für die armen Leute. Also die konnten Tauben opfern, was sehr günstig war, und haben durch das können ihre Schuld loswerden. Das sind die Bilder, auch, die im Jona stecken, weil der Jona ist ja wirklich zum Heilszeichen und zur Rettung geworden für Menschen. Einerseits für die zehn Leute im Sturm, wie wir noch werden sehen, aber auch für die Menschen in Ninive. Und dazu war er nicht nur das Heilszeichen, sondern er war selber das Opfer. Mindestens für zehn Leute, oder? Sie haben das Opfer ins Wasser geschossen. Ja, ist auch noch interessant. Und zu dem Jona redet Gott. Im Alten Testament war das nur bei wenigen Menschen der Fall, dass Gott so persönlich geredet hat. Das hat sich geändert. In der Zeit des Neuen Testaments, wo wir drin leben, redet Gott zu allen Menschen, die eine lebendige Beziehung haben zu ihm. Und das Schöne ist, dass jeder kann zu seiner lebendigen Beziehung kommen. Er muss sich dazu aber etwas eingestehen, etwas ziemlich Grosses, nämlich, dass er im Leben dunkle Flecken hat, die zwischen ihm und Gott stehen. Und das ist in der heutigen Zeit schon ein bisschen viel verlangt. Ich meine, wir würden sagen, ja klar, wir sind nicht perfekt, aber so schlimm sind wir leider nicht. Aber auch kleine Verfehlungen, Durchschnittsverfehlungen im Alltag, das hat genug Auswirkung, dass man nicht vor Gott bestehen kann. Und darum ist die Taube vom Himmel gekommen. Jesus, oder? Das Heilszeichen. Und es hat unsere Schuld geregelt. Hat sie aus der Welt geschafft und wir können sie annehmen, die Vergebung ins Leben einladen und kommen zu dieser Beziehung, wo Gott dann in unser Leben einredet. Und das ist wirklich genial. Jetzt, was hat Gott dem Jona gesagt? In Vers 2 lesen wir. Er hat gesagt, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Der Jona soll auf Ninive gehen. Das klingt doch noch herzig, oder? Wenn man so vielleicht irgendwelche Geschichten oder bei den Kindern denkt, ja, das Reisen auf Ninive. Wo ist denn Ninive gelegen? Schaut mal, ich habe es mal gegoogelt. Google Maps. Wenn ihr einmal 211 Stunden am Stück laufen wollt, 1044 Kilometer von Israel auf Ninive, dann habt ihr etwas zu tun, ohne Pausen, oder? Also das ist die Distanz, etwa so gewesen, wo der Jona hätte zurücklegen sollen. Natürlich eben, das ist jetzt ohne Pause gerechnet da vorne. Ninive war die wichtigste Stadt in Assyrien. Und Assyrien war dort mal eine aufstrebende Weltmacht, die immer bedrohlicher geworden ist für die umliegenden Völker, also auch für Israel. In dem Moment war es eigentlich der grösste Feind von Israel. Und man sagt, oder Forscher sagen, dass es ein außerordentlich grausames Volk war. Wenn man den Inschriften glauben darf, haben sie ihre Finde bei lebendigem Leib gehütet. Und sie haben dann die Schädel aufgestapelt auf so Haufen. Also das ist alles andere als ein idyllisches Ferienland gewesen, sondern nicht die Wanderung. So in ein Ferienland ist es definitiv nicht gewesen. Einige Ausleger gehen davon aus, dass Ninive auch eine der grössten Städte war, mal, dass die Stadtmauer 13 Kilometer war, sagen die Historiker, Umfang, und dass die erweiterte Stadt, so dass rundum etwa 100 Kilometer Umfang hatte. Also ziemlich gross. Und die Stadt war überaus böse. Wir haben so ein herziges Kinderbüchli und dort kommt das auch vor und dann siehst du die Leute und denkst, ja, so schlimm sehen die gar nicht aus. Ja, es war aber schlimm gewesen, definitiv. Sie waren das Zentrum von der Verehrung der Götzen Assur und Ishtar. Und dort her hat Gott den Jona befohlen, Gang und verkündige gegen sie. Boah, das ist kein Jockey-Job, definitiv nicht. Es tönt nach einem Gang in die Höhle des Löwen. Gut, der Jona war ein Prophet und wir lesen etwa mal von ganz kurligen Aufgaben, die Propheten erfüllen müssen. Und sie waren sich ganz spezielle Typen gewesen. Also auf einen gewissen Sinn sind sie sich ein bisschen gewöhnt gewesen für gewisse Selbstmordkommandos, aber gleich. Auf jeden Fall heisst es dann eigentlich noch ganz flott so, aber Jona macht sich auf. Ah gut, könnte man meinen, klar, jetzt steht er auf und wenn es ein Prophet macht, er folgt, macht er sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffa, übrigens, das ist das heutige Jaffa, bekannt für Zitrusfrüchte, da haben wir es angeschrieben mit Jaffa, hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür, stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Ja, das ist auch eine Variante. Und da müssen wir jetzt bedenken, der Jona war ja schon länger Gottes Prophet gewesen. Der hat Gott gekannt. Der hat schon viele Erlebnisse gemacht mit Gott. Aber da passiert etwas, was ihn total zur Spur ausbringt. Wenn das der so reagiert, ohne Bips, dann das für ihn muss etwas ganz Verrücktes passiert sein. Statt Richtung Osten, auf Ninive, geht er Richtung Westen. Zuerst runter auf Jaffa, Meeresebene runter, und dann von dort will er Schiff nehmen auf Tarsis. Man nimmt an, dass Tarsis da ist, westlich von Gibraltar in Spanien. Also für den damaligen Begriff, für dieses Verständnis, ist es eigentlich das Ende der Welt gewesen dort. Er will einfach möglichst weit weg aus dem Gesichtsfeld von Gott. Er will einfach von Gott flüchten, probiert er. Und auch interessant ist, der Jona ist auf dem Abstieg. Zuerst geht er auf Jaffa runter, Meereshöhe, dann geht er ins Schiff, rein, in Schiffsbuch runter, also irgendwas weit runter, wie es geht. Nachher geht er noch tiefer runter, aber es war dann nicht ganz freiwillig. Also das ist auch sinnbildlich. Der Jona widersetzt sich Gott. Und ganz speziell finde ich, er diskutiert gar nicht. Wir haben ja das Beispiel von Mose oder von Jeremia, wo sie berufen worden sind zu ihrem Dienst. Die haben auch nicht wollen. Die haben Angst gehabt. Und sie haben aber diskutiert mit Gott. Aber nein, Herr, nimm doch einen anderen. Aber ich kann doch nicht reden. Und sie haben diskutiert. Der Jona, boah, kein Wort. Der geht einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass der weiss, Gott ist eh über mir. Ich habe eh keine Chance beim Argumentieren. Dann tschüss oder weg. Warum flüchtet er? Einerseits hat er wahrscheinlich auch ein bisschen Angst vor den Assyrern, wäre verständlich. Aber andererseits will er diesen skrupellosen Menschen, die sein eigenes Volk bedroht, doch nicht noch irgendwie eine Gelegenheit geben, zum Umkehren, zum Helfen. Das wäre das Allerletzte, was er wollte. Es könnte sein, dass der Jona das Führer gehasst hat, weil viele Juden haben damals das Volk gehasst für das, was sie gemacht haben. Für den Jona hat gulden, wenn jemand Gottes Erbarmen nicht verdient, dann sind es die Heiden. Dazu kommt noch etwas. Am Jona seine Sicht wird im Kapitel 4, Vers 2 auch deutlich. Dort sehen wir nämlich, dass der Jona denkt, ganz gleich, was Gott jetzt für eine Strafe androhen wird, letztlich wird er ihn ja gleich vergeben. Einerseits will er nicht, dass die verschont werden, und andererseits will er auch kein falscher Prophet sein. Er will nicht einer sein, der etwas ankündigt, 40 Tage und dann passiert es gar nicht. Nach dem Gesetz von Mose könnte das noch lebensgefährlich sein für den Jona, oder? Man hätte den Propheten auch steinigen können, der eine falsche Aussage gemacht hat. Also der Jona hat gewusst, dass Gott einen besonderen Auftrag für ihn hat, aber er hat ihn nicht ausführen. Menschlich gesehen habe ich mega viel Verständnis für den Jona. Er hat so viele gute Gründe, um das nicht zu machen. Wir sehen irgendwo, Gott fordert mega viel vom Jona. Er hat es nicht nachvollziehen können. Für ihn war völlig unverständlich, warum er jetzt so etwas machen soll. Und doch hätte er es machen sollen. Wie sieht das eigentlich in unserem Leben aus? Die Sache mit Gott gibt uns eine Anweisung und was machen wir? Tust du grundsätzlich, was Gott dir sagt? Also ganz grundsätzlich, ich meine jetzt nicht theoretisch, sondern wirklich in unserem Alltag, die letzte Woche, vorletzte Woche. Ich schätze, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie Gott uns anspricht, in welcher Situation wir sind. Manchmal redet ja Gott ziemlich intensiv. Das kann vielleicht sein, ein Satz in einer Predigt, der einem total angeht, oder in einem Gespräch, als einem etwas überkommt, oder ein Buch, das man liest, das einem auch tief geht, und man bewegt das ganz ernsthaft. Aber langt auch zum Beispiel ein einfacher Bibelvers, der da steht, und vielleicht schon ein paar Mal gelesen haben, langt das auch? Zum Beispiel der da. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles fällt euch damit zu. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Sei Gott uns. Oder der Vers da zum Beispiel. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist für alle Menschen. Oder auch der dritte Vers noch. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Ja, meint euch das Gott wirklich so? Für uns jetzt? Oder ist das auch gedacht für die, die sich angesprochen fühlen? Schaut, die Sätze, die meint Gott genau so zu uns, wenn er dort mal am Jona gesagt hat, geh auf Ninive. Gott redet heute in erster Linie durch sein Wort, durch die Bibel. Nicht allein, aber in erster Linie. Und wenn er es da reingeschrieben hat, dann meint das effektiv so. Die Frage ist jetzt, was wir mit dem machen, oder? Was machen wir mit dem? Jetzt der Jona, am Jona seine Reaktion zeigt, er hat den Auftrag verstanden. Das ist ziemlich klar. Er hat es verstanden, aber er hat nicht wollen. Vielleicht noch gefährlicher ist es, wenn man einen Auftrag bekommt und dann nicht reagiert auf Gottes Anweisungen. Gott sagt etwas, durch welchen Kanal auch immer, durch die Bibel, durch irgendwie, und wir machen gewissen ein Rollo. Eins rein, das andere wieder raus. Man reagiert gar nicht. Und ich muss euch sagen, ich glaube, das ist noch heikler. Das ist noch gefährlicher, wenn man sich daran gewöhnt, Gottes Anweisungen, macht nichts mehr mit einem. Es wird heikel. Und wie reagiert man dann auch, wenn da mal richtig happige Anweisungen kommen? Ich glaube, wenn wir das Prinzip in alltäglichen Bereichen, in einem Kleinen einüben und einfach normal leben, dann müssen wir auch keine Angst haben, dass er so grosse Sachen würde überfordern. Und mir hat es schon mal so eine Phase gegeben, wo ich mir vorkomme mit Jona. Es ist mir jetzt ein bisschen bewusst geworden, also in der Vorbereitung. Da war ich 28, war 4 Jahre gläubig. Und dort habe ich mich so richtig gut eingelebt als Christ. So ein ganz Neues war für mich, zu entdecken. Ich war in der Gemeinde wohl, hatte einen guten Job und haben die erste Wohnung genossen. Ja, vollzeitlicher Dienst war dort überhaupt kein Thema, 0,0. Für mich war das ist für die Überflüger, für die Begabten. Und da hat Gott durch einen Missionar zu mir geredet. Und ich habe aber erst ein Jahr später gemerkt, wirklich gewusst, dass es Gott war, der geredet hat. Und er hat durch diesen Satz geredet: Thomas, warum besuchst du eigentlich keine Bibelschule? Also banaler geht es ja wirklich nicht mehr, oder? Warum besuchst du eigentlich keine Bibelschule? Und ich habe irgendwo nicht können, den abstrusen Gedanken so aus dem Handgelenk geschüttelt einfach abweisen, wegweisen. Irgendwie ist es wie nicht gegangen. Und ich habe ja gar nicht gewusst, was Gott von mir will. Wenn er jetzt das würde wollen. Und ich sage einfach, nein, sicher nicht. Und dann habe ich mit dem Missionar zusammen gebetet: Jesus, wenn du das von mir willst, dann musst du mir es zeigen. Du musst mich befähigen. Und ich möchte, dass du mir den Willen gibst, das zu tun. Weil den habe ich überhaupt nicht gehabt, nicht einmal ansatzweise. Und im Laufe eines Jahres sind alle drei Gebete erhört worden. Gott hat mich auf dem Weg sehr herausgefordert. Es war ein sehr herausfordernder Weg. Aber ich habe ihn viel tiefer kennengelernt. Es hat mich weitergebracht. Und eigentlich geht es mir jetzt, aktuell, wieder genau gleich. Ich fühle mich wieder ein bisschen wie Jona. Weil eigentlich, Dario und ich, wir würden viel lieber in Bülach bleiben. Viel lieber. Es wäre viel einfacher. Wir würden am liebsten pensioniert werden, da, das Altersheim buchen. Ja, weil es gefällt uns auch gut. Aber Gott hat zu uns geredet und hat uns gezeigt, hey, geht. Ihr solltet gehen. Und jetzt fängt das auch wieder an. Es hat schon angefangen, oder? Dass man sagt, ja, sollen wir gehen? Gib uns die Befähigung und gib uns den Willen. Und das erwarte ich von Gott auch, dass er das jetzt macht. Und er ist auch dran. Ich sehe auch, dass es wirklich auch menschlich gesehen auch einen Vorteil hat, auch für die Gemeinde. Es ist eine mega grosse Herausforderung für uns als ganze Familie. Ich meine, da machst du Gedanken als Vater, oder? Ja, wie ist denn? Kommen Kinder irgendwo, haben sie ein gutes Schulhaus? Was für Lehrer haben sie dort? Haben sie gute Kollegen in der Gemeinde? Fühlen sie sich wohl? Kommen sie dort wieder irgendwie rein? Dann hörst du irgendwelche Sachen von anderen, die vielleicht nicht so einfach waren. Dann denkst du, uiuiui und so. Also, ich kann sagen, das können wir nur machen im Vertrauen auf Gott. Dass er es gut führt. Und ist jetzt nicht das, was wir uns ausgesucht haben. Wir haben es auch nicht gesucht, wirklich nicht. Gott hat es uns also auch ins Leben nie geführt. Aber wenn Gott uns ruft, dann will er uns auch weiterbringen. Und das kann uns auch mal in die Schweiz bringen. Oder um Schlaf. Aber letztlich will er uns damit beschenken. Und ich glaube, es ist nicht gut, wenn man sich am Iststand festklammert, weil man sich es nicht zutraut. Und ich möchte einfach einmal an dich fragen, wo gibt es in deinem Leben eine Sache, wo Gott dich sendet, dir vielleicht etwas Herausforderndes ins Leben nie zeigt, wo dir Mühe macht. Ich möchte dir so Mut machen. Mach's. Der Jona hat es zuerst noch nicht gemacht. Der ist abgehauen. Und das macht Gott, lässt er ihn fallen. Nein, er lässt ihn nicht fallen, er geht ihm nach, auf eine außergewöhnliche Art. Es heißt da im Vers 4, da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Ein schlimmer Sturm wütet, die Schiffsbesatzung hat Angst. Jeder schreit inbrünstig zu seinem Gott. Die sind dort alle ein bisschen fromm gewesen irgendwie. Das ist interessant, oder? Und einer schlaft. Und zwar im untersten Schiffsbuch unten, der Jona. Man bekommt den Eindruck, wie er will sich Gott noch ein bisschen mehr entziehen, oder? Darum fuset er. Wie der das kann, also das ist wirklich auch ein bisschen erstaunlich. He? Keine Ahnung, wie das geht. Aber es gibt Leute, die können überall und immer schlafen. Aber die Militär ist das eine, oder? Dort bist du immer so müde, geht das schon. Aber auch sonst, ich kenne auch jemanden, der kann, auch wenn er ein Problem hat, am Abend abliegen, 30 Sekunden später schnarchelt. Das ist ein Geschenk, kann ich sagen. Also da beneide ich die Person. Dann stieg der Kapitän zum Jona ab und sagte ihm Folgendes im Vers 6. Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Der Kapitän forderte Jona auf zum Betten. Und ich kann mir vorstellen, das ist noch nie vorgekommen im ganzen Leben, dass ein Heid ihn auffordert zum Beten. Das ist wahrscheinlich noch nie passiert. Bis jetzt hat er auch noch gar nichts gesagt, der Jona. Noch nicht gebetet. Offensichtlich ist ihm der lebensgefährliche Sturm lieber, als den Kontakt zu dem Gott wieder aufzunehmen, der so etwas Unmögliches von ihm verlangt. Am Jonas ist störrisches Verhalten gefährdet nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das von der ganzen Schiffsbesatzung. Und ich glaube, das Prinzip, das ist auch heute noch gültig. Denken wir zum Beispiel an eine gläubige Mutter oder einen gläubigen Vater, wo sich Gott irgendwo an einem Punkt entzieht. Ganz bewusst, weil ich über eine längere Zeit die negativen Konsequenzen treffen nicht nur die Person selber, sondern auch den Ehepartner und Kind. Wo wir uns Gottes Weisungen verschliessen, hat es Auswirkungen auf unser Umfeld. Das ist so. Dem können wir uns wie nicht entziehen. Das ist eine Realität. Auch wenn wir es nicht wahrnehmen, geht es so direkt. Entweder mein Handeln fördert das Segen für mein Umfeld oder es mindert das Segen. Familie, Gemeinde auch. In gewisser Weise sind wir voneinander abhängig. Die Geschichte finde ich schon ein bisschen speziell. Der allmächtige Gott geht dem störrischen Prophet nahe. Er will ihn zur Umkehr bringen. Ich meine, überlegt mal, hat Gott schon mal für euch einen Sturm gemacht, extra nur für euch? Also das ist ja mega, eigentlich in gewissem Sinne ist es eine Würdigung, dass er dem Jonas extra einen Sturm abläuft für den. Ja, das ist eine spezielle Würdigung, aber gleich. Ich meine, es ist nicht gleich. Es ist ihm wirklich nicht gleich gewesen. Und das zeigt uns etwas. Was sagt uns das? Das sagt uns, Gott will nicht auf die Mitwirkung von Menschen verzichten, von seinen Menschen. Er will nicht auf die Gabe verzichten, die er in die Menschen hineingelegt hat. Und Gott hat mindestens eine besondere Gabe in jeden Christ hineingelegt. Und er will nicht auf die Gabe verzichten. Das sagt uns der Jona. Das sagt uns das ganze, sagen wir mal, Theater, das da passieren muss. Und die Frage ist, wo wir es beantworten müssen, setze ich die Gabe, die Gott mir gegeben hat, setze ich die auch ein? Und setze ich sie auch so ein, wie er es möchte, in diesem Ausmaß. Das ist individuell. Der Jona will uns ermutigen, das ernst zu nehmen. Die Matrosen, die werfen dann los, finden heraus, dass der Jona das Problem ist. Sie stellen ihn zur Rede und jetzt macht er das erste Mal das Maul auf. Oder? Er kann gleich noch reden. Und er sagt da: Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels. Das ist übrigens der Himmel, wo der Sturm jetzt gerade so tobt, wo herkommt. Und der das Meer gemacht hat, wo sie jetzt bedroht. Und das trockene Land, wo sie eigentlich gerne herwütet. Oder? Von dem Gott rettet der Jona. Von dem flüchtet er. Und das heisst, da fürchteten sich die Männer mit grosser Furcht. Vorher haben sie Angst gehabt. Jetzt haben sie extrem Angst. Sehr Angst. Und der Sturm wird immer wilder. Vers 12. Da sagte er zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Also am Jona wird dann doch irgendwann klar, dass er die Schiffsleute nicht darf, so in Gefahr bringen, ins Unglück stürzen. Sie sollen ihn ins Meer rausrühren. Er hätte ja auch selber rausgumpen, oder? Also will er dann gleich nicht, oder? Ein bisschen, irgendwie kann es auch nicht genau, ein bisschen Inszenierung muss auch noch sein. Ja. Er muss sich ein bisschen involvieren. Die Schiffsbesatzung will es aber nicht. Die haben es mit allen Kräften vermieden, geben sich Mühe. Die haben eine gute Moralethik. Könnte sagen, hey, nein, unser Leben oder sie ist okay, raus mit. Sie probieren zuerst das abzuwenden und dann beten sie Gott um Gnade, wo sie merken, es geht nicht anders. Vers 15 heißt es dann: Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Auf wundersame Weise herrscht Stille. Oder tritt Stille ein. Und mich erinnert das an den Sturm von Genezareth, wo Jesus sagt: Schweig still und es wird still. Ganz ähnlich. Und dann heißt es im Vers 16: Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten Gelübde. Gelobten im Gelübde. Also wir sehen, dass der störrische Jona, trotz seiner Störigkeit, kann er die Schiffsleute zum Glauben führen. Das ist eben gar nicht auf dem Radar gewesen eigentlich, aber das passiert. Finde ich auch noch cool irgendwie. Dass Gott das sogar braucht. Gott kann trotz unserer Fehler andere Menschen berühren. Sogar durch unsere Fehler. Also nicht jetzt bewusst Fehler machen und neben draussen trampeln, gell? Aber auch, das kann auch mal vorkommen. Es braucht aber schon auch Überwindung, vor Arbeitskollegen oder vor Bekannten zu Fehlern zu stehen. Aber ich glaube, dass genau das kann extrem viel auch auslösen in Menschen herum. Das, weil wer macht das schon heute freiwillig zu Fehlern stehen? Und dass das vielleicht sogar mehr überzeugt, als wenn man immer alles perfekt machen will und es nicht dazu steht. Aber auf jeden Fall, die Geschichte ist ein Drama. Als Prophet war ja Jona Gott sehr nahe. Man könnte vielleicht sogar sagen, er war eigentlich ein Freund von Gott, ein vertrauter Umgang. Und jetzt passiert da etwas, wo Jona seine Sicht über den Hof von Gott über den Hof verrührt und ihn aus der Bahn. Er lernt wie eine neue Seite kennen von Gott, dass er sich um Finden von Israel kümmern, um das Ürer. Und das wirft ihn so aus der Bahn, er flüchtet. Das ist ein Beziehungsdrama. Und das zeigt uns beim Thema «Tu, was Gott sagt oder nicht», geht es um Beziehung zu Jesus. Er gibt mir Anweisungen, Aufträge, weil er uns liebt. Und wir sollen das umsetzen, weil wir ihn lieben. Weil wir ihm vertrauen. Der Ungehorsam von Jona war ein Ausdruck von Misstrauen gegen Gott. Und das ist etwas Ungehorsam von unserer Seite, ist immer, also zeigt immer die Risse auf in der Beziehung zu Jesus. Das zeigt immer die Risse auf. Wie gut meine Beziehung zu Jesus ist, das lässt sich nicht an meinen Worten ableiten, sondern an was? An dem, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Das ist so können wir Gott lieben. Nicht durch Wort allein, sondern was wir tun. Es gibt keine Beziehung zu Jesus, keine gesunde Beziehung und gleichzeitig tue ich nicht das, was er mir sagt. Also wenn Jesus mir eine Anweisung gibt, etwas zu tun oder etwas zu ändern in meinem Leben, dann sollte ich nicht einfach die Sache beurteilen, so ein bisschen losgelöst von irgendetwas, sondern ich muss es wie im Licht von der Beziehung von mir zu Jesus beurteilen. Mir bewusst machen, er liebt mich. Und er will das jetzt nicht von mir, weil er mir schaden will, sondern weil er mich liebt. Aber, der Jona zeigt, die Geschichte zeigt auch Folgendes, nämlich Gott lässt Spannungen zu. Das Leben mit Jesus ist kein Wellness-Weekend. Manchmal wäre es noch toll und manchmal predigen wir das vielleicht sogar ein bisschen. Und es hat ja schon auch einen Wahrheitsaspekt, aber nicht im Ganzen. Es ist einfach auch manchmal mega eine Zerreissprobe. Also was Gott dem Jona zumutet, ist eine mega Zerreissprobe. Jetzt kann man sagen, ja, warum ist Gott so fies? Er ist nicht. Gott erachtet den Jona als reif, seine Sicht über Gott zu erweitern. Gott erachtet den Jona als reif, seine Sicht von Gott zu erweitern. Und etwas haben wir festhalten, in dieser Jona-Geschichte ist Gott immer Herr von der Lage. Vielleicht sieht es nicht so aus für unseren Moment, unseren Begriff, aber er ist der Sturm lenkt. Und er wird nachher auch den Fisch lenken. Wir haben noch gesehen, der Rizinus, der Wurm, das kommt ja dann noch. Gott liebt den Jona, darum führt er ihn. Gott liebt uns, darum führt er auch uns. Er will uns führen. Auch manchmal durch Wege, wo wir uns nicht zutrauen. Vertrauen wir ihm unsere Gegenwart und Zukunft an, dann kommt es gut. Und das ist so, wenn wir uns weigern, dann hat es irgendwo auch Stagnation zur Folge, geistliche Stagnation für uns selber. Und wenn wir da drin bleiben, sogar, man kann nicht bleiben letztlich, sondern wird es zu einem Niedergang. So sagen wir ja, so begeben wir uns auf eine spannende Reise mit Gott, wo wir ihn tiefer kennenlernen. Und dann wird es spannend, das kann ich euch sagen. Das hat er gestern auch gesagt, Gabriel, oder? Und ich finde das auch, ein langweiliger Glaube ist so etwas Unbiblisches. Und etwas echt Doofes. Weil es ist nicht so, wie es sein sollte. Und darum stehen wir auf und gehen auf Ninive. Gehen wir auf Ninive. Auch wenn es uns viel kostet. Es lohnt sich. Warum tun wir es nicht? meine, es gibt schon ein paar, ich meine, Jona hat ein paar wichtige Gründe gehabt. Bei uns gibt es auch gewisse Gründe, warum wir es nicht tun. Vielleicht der Grund, dass wir es einfach ein bisschen misstrauen haben. Kommt es wirklich gut? Oder der Grund, es ist mir zu anstrengend. Oder vielleicht auch der Gedanke, anders ist mir wichtiger. Oder ich traue es nicht zu. Und das ist vielleicht sogar ernsthaft, oder nicht so liederlich. Aber dieses Argument müssen wir überwinden mit Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Wir können es überwinden, wir sollten es überwinden. Jesus bleibt immer da. Er war im Schiff dort, er war später dann auch im Fisch innen dort und er hilft uns. Er hilft uns, den Weg zu gehen. Vielleicht ist deine Fee eine Beziehung, die nicht gut ist. Eine Beziehung, die du genau weißt, das ist von Gott nicht okay. Gott will es nicht von mir. Und ich möchte dir Mut machen, entscheide dich auch da dafür, einen konsequenten Weg zu gehen auf Ninive. Und wenn Gott sagt, die Beziehung ist nicht gut, dann brich sie ab. Weil es wird mehr Segen daraus entstehen, als du dir kannst vorstellen. Und das kann hart sein, der Weg kann hart sein. Als wir nach dem Kandidatenjahr in Aarau sind wir auf Bülach gezügelt, ein Jahr war es ja noch, sind wir am Abend vom Zügeln, sind wir auf dem Sofa geköchelt, da an der Hollywoodstrasse. Dario und ich und sind unter Tränen runtergelaufen. Wir sind ein bisschen näher am Wasserbau, aber ja. Einfach, wir sind so traurig gewesen. Wir haben irgendwie in dem einen Jahr so viele tolle Beziehungen aufgebaut, so wertvolle Beziehungen. Und es hat einfach weh gemacht. Schmerzhaft gewesen, das zurückzulassen. Und ich möchte nicht wissen, wie es nächstes Sommer wird sein, nach 10 Jahren Bülach. Uiui. Dann ein paar Nasentücher mitnehmen. Aber Gott mutet uns zu. Er mutet uns zu. Ich komme mir ein bisschen vor, manchmal wie ein Fallschirmspringer. So ein bisschen punktuell. So ein Fallschirmspringer. Die einen machen das ja gern. Ich sitze irgendwo da im Flugzeug rein. Vor mir sind da noch diverse Leute. Einer und der andere kommt raus. Ich rucke am Ausgang immer näher. Das Herz schlägt immer mehr, bis den Hals rauf. Und irgendwann stehe ich vor der offenen Tür. Und es heisst, jetzt bist du dran, Burst. Go. Und dann gumpst. Ist nichts raus. Falsch, wo ist der Bändel? Wo ist der Bändel? Dann geht er auf und es hebt. Und Gott hebt. Gott dreht. Man erlebt, wie Gott dreht. Man erlebt, der Entscheid ist richtig gewesen. Man erlebt, der Glaube funktioniert. Und ich möchte dir auch Mut machen. Riskiere den Sprung auf diesen Ninive. Der Sprung mit Jesus. Bleib nicht im Flugzeug sitzen, bis es gelandet ist. So erlebst du Jesus nicht. So brauchst du den Glauben gar nicht. Gump auch in alltäglichen Angelegenheiten. Vielleicht ist es auch ein Gump, zu sagen, okay, ist ja zu spontan vielleicht, aber ich gehe in das VIP-Training. Hey, ich lasse mich darauf ein, 6 Übungen. Ich werde neu angesteckt in der Begeisterung in dieser Sache und ich komme Hilfe über, das auch umzusetzen. Oder was es dann auch ist, aber Gump. Und du erlebst, was es heisst, dass Gott dich und andere segnet. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, danke viel mal für das Leben von Jona, auch gerade für den Ausschnitt. Und danke, Herr, dass du Jona zeigst, dass nicht einfach immer alles rund läuft, gerade von Anfang an. Und dass es gleich gut kommt. Und dass du uns Chancen gibst, dass du uns nachgehst, weil wir dir wichtig sind. Und Herr, schenke uns, dass wir vom Jona wirklich ein bisschen inspiriert werden können. Und dass wir uns umkehren lassen, dort, wo wir merken, dass es dran ist. Gib uns den Mut, Herr Jesus, zu gumpen. Und ich wünsche mir so fest auch in diesem Jahr, dass viele von uns so ein mega Erlebnis machen, wo sie sehen, jetzt bin ich gumpt und es hat so genial funktioniert. Bitte schenke uns den Mut. Und schenke uns auch, dass wir uns gegenseitig mitnehmen, auch in diesen Bereichen, dass wir vielleicht miteinander beten für gewisse Sachen im Voraus und nachher auch Anteil geben, die uns rausgekommen ist. Sehr so genial. Danke viel mal. Bitte hilf auch den nächsten 3 Sündigen, dass wir noch weiter eintauchen können in das geniale Thema von Jona. Danke dir herzlich. Amen.